Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Viele Studierende werfen hin. In der Mathematik ist es beispielsweise jede zweite oder jeder zweite Studierende, die das Studium abbrechen. Und dagegen wollen zumindest in Nordrhein-Westfalen Hochschulen etwas tun und bieten ab heute spezielle Beratungsangebote an. Und die Bundesbildungsministerin hat sich heute Mittag bzw. frühen Nachmittag den Fragen des Bundestags gestellt und sie möchte, dass der Wissenstransfer aus der Forschung in die Wirtschaft nun schneller funktioniert. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Unzählige Menschen haben zuletzt in China gegen die Null-Covid-Politik demonstriert. Es sind die größten Proteste in China seit Jahrzehnten. Und die Regierung versucht mit Hilfe von Polizei und Sicherheitsdiensten das zu unterbinden. Heute hat die Kommunistische Partei Chinas angekündigt, man werde hart gegen solche Demonstrationen vorgehen. Und seit gestern schon schicken viele chinesische Hochschulen ihre Studierenden nach Hause zu ihren Familien. Offiziell, weil sie sich nicht mit dem Coronavirus anstecken sollen, aber die Vermutung liegt nahe, dass die Studierenden nicht mehr Teil der Protestbewegung sein sollen. Und darüber spreche ich mit dem ehemaligen China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Herr Wurzel, welche Rolle spielen denn die Studierenden bei den Protesten?
Ja, also die Demonstrationen von Studierenden in China waren tatsächlich auffällig. Es wurde immer wieder betont, auch herausgehoben, dass es zum Beispiel Protestaktionen gab an der sehr renommierten Tsinghua-Universität in Peking. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Demonstrationen von Studis so eine Art Speerspitze dieser kleinen Protestbewegung vom Wochenende waren. Also es war eher so, dass, glaube ich, viele mitbekommen haben von solchen Protestaktionen und dann doch relativ spontan auf die Straßen gegangen sind, beziehungsweise vors Wohnheim auf den Campus. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Studentenleben in China spielt sich ja überwiegend auf Universitätscampen, auf Universitätsgeländen ab. Und insofern ist man da dann sehr schnell dabei, sich zu versammeln und zu demonstrieren. Aber nach allem, was wir hier in Europa mitbekommen haben, sind diese Protestaktionen auf Universitätsgeländen ja dann auch relativ schnell beendet worden.
Wie reagiert die Staatsführung auf das, was dann dort auf dem Campus jeweils passiert?
Was man jetzt schon gesehen hat seit dem Wochenende, ist, dass die staatlichen Behörden, und dazu muss man eben auch die Universitätsleitungen zählen in China, dass die knallhart vorgehen gegen alles, was diese Demonstrationen aus ihrer Sicht nochmal befördern könnte. Also Stichwort digitale Kommunikation. In China ist das Internet ja strikt überwacht. Und da wurde jetzt in den letzten Tagen ganz deutlich, dass die Behörden zum Teil wirklich physisch Menschen stoppen und sagen, zeig mal dein Telefon her, was hast du da für Apps drauf?
Und gerade Digitales ist ja Teil der Lebensrealität von vielen Studierenden. Sie haben es schon angedeutet, die leben eigentlich immer direkt an der Hochschule auf einem Campus. Wie ist da so die Lebenssituation chinesischer Studierender?
Ja, genau. Also man kann das nicht vergleichen mit dem typischen Studierendenleben in Europa. Also fast alle Studierenden in China, ich würde mal sagen 95% der jungen Studierenden, leben tatsächlich auf dem Campus. Und das findet dann in Wohnheimen statt, wo die allermeisten in Sechserzimmern wohnen tatsächlich. Sechs Studenten oder Studentinnen auf einem Zimmer. Das liegt zum einen daran, dass China ja ein Riesenland ist und dass man dann einfach auch nicht nach Hause pendeln kann zum Beispiel. Das ist aber auch ein weiterer Grund, ist, dass es sehr günstig ist. Wir sprechen hier von ein paar hundert Euro fürs Wohnheimzimmer pro Semester. Und in diesen Zimmern wird dann auch nicht nur gelebt, sondern auch gearbeitet. Dort sind die Studierenden die meiste Zeit. Und das ist natürlich insofern in Anführungszeichen gefährlich aus Sicht der Staats- und Parteiführung, dass man sich dann dort auch unterhält über politische Themen. Und deswegen, Sie erwähnten es in der Anmoderation, ist es ja auch so, dass zum Beispiel das Semester jetzt vorzeitig beendet wurde, zumindest in Präsenzform. Das Semester wäre normalerweise zu Ende zum chinesischen Neujahr. Das ist dann ungefähr Mitte Januar. Also wurden jetzt zum Beispiel an der Tsinghua-Universität in Peking einfach die Türen jetzt schon dicht gemacht und gesagt, ihr geht jetzt schon vorzeitig nach Hause.
Viele Menschen sind quasi einkaserniert worden in den vergangenen Monaten und Jahren in China, wenn es in ihrem Ort, in ihrer Metropole einen Ausbruch von Covid-Fällen gegeben hat. Wie sehr haben die Studierenden denn in der vergangenen Zeit gelitten?
Also ich würde sogar sagen, dass es Studierenden in China sogar noch relativ besser ging als zum Beispiel, ja, in Anführungszeichen, gewöhnlichen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern oder Familien oder Rentnern oder so, weil sich ja, wie geschildert, das Leben der Studierenden in China sowieso auf dem Unicampus abspielt, also in den Wohnheimen. Als es dann aber irgendwann damit losging, dass man überhaupt nicht mehr raus konnte von den Universitätsgeländen, dass zum Beispiel auch keine Lebensmittellieferanten mehr rein konnten, da hat, glaube ich, die Geduld vieler junger Menschen, vieler Studentinnen und Studenten ein Ende gehabt.
Jetzt haben wir über Proteste vor Ort gesprochen, auch dass sich Studierende daran beteiligen. Sie haben gesagt, die Staatsmacht versucht mit aller möglichen Härte dagegen zu arbeiten. Welche Konsequenzen hat das auch für die Lehre in China? Also ist eine freie Lehre dort überhaupt noch in irgendeiner Form möglich?
Absolut nicht. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Art und Weise der universitären Lehre, zum Beispiel bei uns in Europa. Die Unis sind unter direkter Kontrolle der Staats- und Parteiführung, der Kommunistischen Partei. Und diese hat ja das Land und die Gesellschaft in allen Bereichen reideologisiert. Marxismus-Seminare sind sowieso Pflicht für alle Studierenden in China. Und seit einigen Jahren ist es jetzt eben auch so eine Art Xi Jinping-Kunde. Professoren sind absolut nicht mehr in der Lage, auch nur auf irgendeine Art und Weise kritisches Denken zu fördern oder gar wirklich offiziell zu lehren. Insofern ist das sowieso ein enorm ideologisch abgeschotteter Bereich, die Universitäten. Und das gilt insbesondere für Geistessozialwissenschaften, aber im Grunde auch für alle anderen Fächer.
Sagt Steffen Wurzel, ehemaliger China-Korrespondent der ARD und einer der Verantwortlichen des Podcasts Weltmacht China. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das ist eine Statistik, die einen nachdenklich macht. Ein Drittel der Studierenden, egal welcher Fachrichtung, bricht das Studium ab. Das besagen Zahlen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Und einige Hochschulen in Nordrhein-Westfalen finden, dass das viel zu viele sind. Und deswegen starten sie heute die Thementage Studienzweifel. Also spezielle Hilfsangebote, wie beispielsweise eine persönliche Karriereberatung, damit klar ist, was einem denn einen Abschluss bringen kann, wenn man durchhält, oder ob ein Wechsel des Fachs helfen kann, anstatt einfach hinzuschmeißen. Doro Blume-Müller hat Studierende und Helfer getroffen.
Ja, und dann habe ich gesagt, irgendwie macht dir das keinen Spaß mehr. Das ist nicht das Richtige. Du hörst jetzt auf, du fängst jetzt an zu arbeiten.
Entschied Even Fetscher nach anderthalb Semestern und begann erstmal in einem Corona-Testzentrum zu jobben, obwohl er weiter eingeschrieben war. Der 21-Jährige hatte sich sein Informatikstudium deutlich anders vorgestellt. Nach Mathe- und Informatikleistungskursen schien ihm der Studiengang zunächst naheliegend und der Informatikteil habe auch viel Spaß gemacht. Bei Mathe sei er allerdings irgendwann ausgestiegen.
Dann halt angefangen zu gucken, ja, wie kann ich da irgendwie diese Abgabe schaffen? Also dann halt im Internet geguckt, aber da ging halt nicht mehr wirklich dieses Logische, wie haben wir das in der Vorlesung gelernt, so kann ich da rangehen, weil ich es halt einfach nicht mehr verstanden habe.
Die Studienabbruchquote liegt bei Mathematik und Naturwissenschaften an den Universitäten bei 50%. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften haben deutlich niedrigere Abbruchquoten, liegen aber immer noch bei 21%. Dass so viele Studierende das Handtuch werfen, liegt auch an den frühen Leistungsabfragen, sagt Anja LaRoche, Studienberaterin an der Uni Duisburg-Essen.
Ich glaube, es fällt durch den Bachelorstudiengang schneller auf, wenn ein Studium vielleicht nicht zu mir passt. Da es im Bachelor sehr schnell losgeht mit Klausuren. Das heißt, ich werde ziemlich schnell damit konfrontiert, dass ich mich gut selber organisieren muss, dass ich mich strukturieren muss, dass der Lernstoff um ein Vielfaches höher ist und ich den natürlich zu bewältigen habe.
Allerdings kann das nicht allein der Grund sein, warum rund ein Drittel der Studierenden ihr Studium abbricht, erklärt Agnes Kott, Studienberaterin an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf.
Wenn man eben auch ein bisschen weiter in die Vergangenheit schaut, ist es so, dass das relativ stabil ist, auch über die letzten 20 Jahre hinweg. Also es gibt leichte Schwankungen, aber irgendwo dreht sich meistens um 25, 23, 28% und geht immer ein bisschen rauf und runter, aber ist trotz sich verändernder Rahmenbedingungen doch recht stabil, was die Abbruchquoten angeht.
Vor Bachelor und Master gab es Diplom- und Magisterstudiengänge. Verschultes System versus laissez-faire, könnte man sagen. Die Abbruchquoten waren trotzdem ähnlich hoch. In absoluten Zahlen brechen heute mehr Menschen ihr Studium ab als früher. Rund 315.000 Studierende hätten nach den Eingangszahlen 2020 ihren Bachelor machen müssen. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung hat ausgerechnet, dass es tatsächlich 106.000 weniger waren. Das liegt nach Ansicht von Vanja von der Goltz, Studiendekan an der Fakultät für BWL an der Uni Duisburg-Essen, an dem politischen Anspruch, möglichst viele junge Leute zum Studium zu bringen.
Eine Lösung kann eben sein, wirklich auch mal wieder mehr Abiturientinnen und Abiturienten davon zu überzeugen, dass beispielsweise eine Ausbildung ein absolut guter Schritt sein kann nach dem Abitur, ob das jetzt im kaufmännischen Bereich ist, wie in unserem oder auch in anderen.
Die Durchlässigkeit im Bildungssystem sei heute viel, viel besser als noch vor 20 Jahren, sagen alle Studienberater. Trotzdem habe er nach dem Abi vor einer fatalen Wahl gestanden, berichtet Even Fetscher.
Ich kannte bis daher ja nur Schule. Da stehst du auf jeden Fall dann, sage ich, auch ein bisschen vor dieser Ewigkeitsfrage, weil du auch irgendwie Angst hast, dass du in eine Richtung gehst und diese Richtung halt dann auch nicht mehr verlassen kannst. Das machst du dann dein ganzes Leben.
Dass das nicht so sein muss, ist vielen Betroffenen in dem Moment nicht klar. Und sich schon im Vorfeld oder bei Studienzweifeln ein genaues Bild zu machen, sei gar nicht so leicht, sagt Studienberaterin Anja LaRoche.
Es ist schwierig, auch sich da durchzufinden, weil es ja so wahnsinnig viele Informationen gibt.
Even Fetscher hat die Zeit des Jobbens genutzt, um sich nach einem anderen Studiengang umzusehen. Auf sein neues Studium, Audio Engineering an einer privaten Hochschule, kam er durch ein YouTube-Werbevideo. Die Schule sei zwar teuer, aber viel familiärer als eine staatliche Uni und der Studiengang, nämlich der Umgang mit Ton und Musik, mit viel Praxis neben der Theorie, genau das, was ihm liege.
Ich habe mich sofort total wohlgefühlt da und deswegen, als ich dann die SAE gefunden habe, war es dann auf jeden Fall nicht mehr schwer zu sagen, so Jungs, ich wechsle jetzt.
Dreißig Jahre im Amt, da kann man durchaus von einer Ära sprechen. 30 Jahre hat Krzysztof Wojciechowski als Chef das deutsch-polnische Hochschulinstitut Collegium Polonicum geprägt. Hier werden Studierende von Lehrkräften aus Polen und Deutschland unterrichtet. Es liegt an der Oder, an der rechten Seite das polnische Słubice und an der linken Seite das brandenburgische Frankfurt. Krzysztof Wojciechowski hat heute, nach 30 Jahren, seinen letzten Arbeitstag. Und unser Korrespondent Christoph Richter hat ihn besucht.
Leider, nach über 30 Jahren an diesem Universitätsstandort, muss ich in die Rente gehen, obwohl ich nicht will,
sagt der ausgebildete Philosoph und Soziologe und gebürtige Warschauer Krzysztof Wojciechowski, scheidender Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum in Słubice, eine europaweit einzigartige Forschungs- und Lehreinrichtung. Im Foyer ist eine Ausstellung zu archäologischen Funden der Schlacht von Kunersdorf aus dem Siebenjährigen Krieg zu sehen, die 1759 in der Nähe von Słubice stattfand. Das Collegium Polonicum wird finanziert und gemeinsam von der Deutschen Europa-Universität Wiadrina in Frankfurt-Oder und der polnischen Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan, dem früheren Posen, getragen. Im Oktober 1994, also vor knapp 30 Jahren, kam Wojciechowski an das Collegium Polonicum nach Słubice, das direkt an der Oderbrücke auf der polnischen Seite der Doppelstadt Frankfurt-Słubice liegt. Er vergleicht die Verhältnisse von damals und von heute.
Das ist wie Tag und Nacht. Damals eine scharfe Wohlstandsgrenze, Kriminalitätsgrenze, Außengrenze der Europäischen Union und heute ein Pont-Neuf in Mitteleuropa, wo die Leute hin und her flanieren und man sieht keine wesentlichen Unterschiede zwischen ihnen.
Das Hauptaugenmerk des Collegium Polonicum, ein markanter gläserner Bau am Rondo Solidarność, wo sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine Seidenfabrik befand, liegt auf der wissenschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Eine Hochschulbegegnungsstätte für derzeit 700 Menschen aus ganz Europa. Krzysztof Wojciechowski verweist auf die 6 Studiengänge, darunter Fächer wie Polish Studies, Deutsch-Polnisches Recht oder die Kulturgeschichte Mittelosteuropas. Mehr als 3.500 Absolventinnen und Absolventen haben die Einrichtung nach eigenen Angaben seit der Gründung verlassen. Die Herausforderungen für die Zukunft des Collegium Polonicum seien immens angesichts sinkender Bewerberzahlen, meint Hochschullehrer Wojciechowski.
Das Collegium Polonicum muss in der Zukunft moderne Studiengänge vermutlich in englischer Sprache anbieten. Wir müssen das machen, weil wir können nicht am Deutsch-Polnischen hängen und untergehen.
Denn das Interesse an der deutschen Sprache in Polen sinkt. So sei Englisch mittlerweile die beliebteste Fremdsprache, habe Deutsch abgelöst. In Deutschland ist Polnisch noch weniger gefragt und bilde lediglich ein Nischendasein. Man müsse sich daher weiter internationalisieren, Bewerberinnen aus der ganzen Welt ansprechen, meint Wojciechowski. Wirtschaftshistorikerin Dagmara Jajeżniak-Kwast, Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder, kennt das Collegium Polonicum bestens. Die Chancen und Möglichkeiten der Hochschulinstitution seien bei weitem nicht ausgeschöpft, sagt sie.
Wir können zum Beispiel Fördermöglichkeiten sowohl von der polnischen als auch von der deutschen Seite nutzen. Wir haben polnische DAAD gegründet vor einigen Jahren. Wir haben in Polen auch natürlich sowas wie DFG, NCN, Narodowe Zentrum Nauki in Krakau. Nur in Frankfurt oder uns zu bieten, können wir die beiden Förderinitiativen von beiden Seiten gleichzeitig nutzen. Wer hat das schon?
Ein Thema sind natürlich auch immer mögliche Vereinnahmungsversuche der konservativen Peace-Partei in Polen, die skeptisch in Richtung Berlin blickt, wie man es erst kürzlich beim Streit um den Oder-Ausbau gesehen habe. Derzeit beobachte man aber jedoch keine massive Einflussnahme aus Warschau, sagt noch Verwaltungschef des Collegium Polonicum, Krzysztof Wojciechowski.
Allerdings hatten sie so Ausbrüche, dass die polnische Geschichte nicht genug da beachtet wird, dass der nationale Stolz hier sozusagen nicht hoch genug getragen wird, solche Dinge. Aber damit können wir leben.
Aber, sagt er noch, der mögliche Einfluss von Nationalisten und Rechtspopulisten gebe ihm, wenn es um die Zukunft des Collegium Polonicum gehe, schon zu bedenken.
Natürlich habe ich Sorgen. Das Collegium Polonicum ist mein Kind. Ich habe das großgezogen. Ich möchte, dass es noch weitere 30 oder 50 oder 100 Jahre besteht. Deswegen werde ich in den nächsten Jahren, soweit mir die Kräfte reichen, es noch unterstützen.
Seit knapp einem Jahr ist Bettina Stark-Watzinger Bundesbildungsministerin und heute musste sie sich als Mitglied der Bundesregierung den Fragen des Bundestags stellen. Je nachdem, wie da so die Tagesform der Opposition ist, kann das ein Termin sein, der ganz nett ausfällt. Für Regierungsvertreter kann das aber auch einem Erlebnis ziemlich nahe eines Grillrosts nahe kommen. Und für uns hat sich das unser Hauptstadtkorrespondent Jürgen König angesehen. Herr König, was war es denn heute? Netter Plausch oder eher Frontalangriff der Opposition?
Also weder noch, würde ich sagen. Es gab hin und wieder Redebeiträge, auch Fragen, die man auch als Angriffe verstehen könnte. Aber das wurde doch alles immer ziemlich höflich vorgetragen. Auch die Antworten der Ministerin waren von gleichbleibender Ruhe und Freundlichkeit. Also insofern glich es dann am Ende doch einem, sagen wir, kritischen Dialog, der aber doch den Rahmen eines guten Meinungsaustausches nicht gesprengt hat.
Auch das kann mal in einem Parlament stattfinden, so in dem Rahmen. So okay. Die Bundesregierung will ein neues Zuwanderungsgesetz auf den Weg bringen. Und das soll ja auch enthalten, dass beispielsweise Berufsabschlüsse schneller und dann auch einfacher anerkannt werden. Hat sich die Bundesbildungsministerin dazu in irgendeiner Form geäußert?
Also in der Befragung spielte das keine Rolle. Kurz zuvor, aber im Anschluss an die Kabinettssitzung, da hatte Bettina Stark-Watzinger gesagt, dass eben Berufsabschlüsse zwar wichtig bleiben würden, aber zum Beispiel durch erweiterte Möglichkeiten der digitalen Antragstellung, dadurch sollen sie einfacher werden. Und die Bundesregierung will vieles dafür tun, wie es hieß, um Studium und Ausbildung in Deutschland für Menschen aus dem Ausland interessanter zu machen. Dabei soll zum Beispiel die blaue Karte der EU, das ist die ausländischen Hochschulabsolventen verbesserte Bedingungen für zum Beispiel Familiennachzug, unbefristeten Aufenthalt hier, auch Berufstätigkeit hier so bietet. Diese blaue Karte der EU, die soll künftig häufiger vergeben werden als bisher.
Wenn sie das Thema im Parlament nicht besonders bearbeitet hat oder die Parlamentarier nicht besonders bearbeitet haben, was waren denn dann die zentralen Themen dieses angenehmen Plauschs?
Also zuallererst ging es um das Startchancenprogramm für sogenannte Brennpunktschulen. Das war im Koalitionsvertrag sehr groß angekündigt worden. Man wolle sich um die, die Bildung besonders nötig haben, besonders intensiv kümmern. Und da legten Unionsabgeordnete zum Beispiel heute nochmal die Zahlen etwa der jüngsten IQB-Bildungsstudie auf den Tisch, die bei Grundschülern immense Schwächen in Basisfähigkeiten wie Lesen und Schreiben zum Beispiel festgestellt hatte. Und also fragte man, wieso denn das Startchancenprogramm auf 2024 verschoben worden sei. Und dazu bekundete Bettina Stark-Watzinger mehrmals, na ja, das werde halt ein auf mehreren Säulen ruhendes, umfassendes Projekt sein, dieses Startchancenprogramm. Man sei in den Abstimmungen mit den Lehrern nicht nur, aber auch über Finanzfragen viele, viele Details seien zu klären und das würde eben dauern.
Schon ja im Rahmen der Haushaltsdebatte vor kurzem ist über die jeweiligen Ressorts und damit ja auch über die Bildung diskutiert worden. Gab es denn heute sonst gar keine inhaltlich neuen Aspekte mehr?
Nicht wirklich. Das zweite große Thema heute war DATI, die geplante deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Sie soll Forschungsergebnisse schneller sozusagen in die Fabriken, in die Unternehmen bringen. Also die Grundidee ist, dass der Bund gerade Forschungsleistungen, die in kleinen und mittleren Universitäten, auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften entstehen, diese in dann Wirtschaft und Gesellschaft zu tragen und nachhaltig in den Regionen zu verankern. Und auch da war der Tenor heute von Frau Stark-Watzinger ein ähnlicher. Das brauche Zeit. Es wurde natürlich immer wieder gefragt, wann denn endlich für DATI ein umsetzbares Konzept vorliege, damit die noch gesperrten Haushaltsmittel, in Teilen sind sie noch gesperrt, damit die freigegeben werden können. Und eben da sagte sie auch, man werde das im nächsten Jahr dann, wenn man wirklich an die Haushaltsberatung neu herangeht, dann wird es auch ein Konzept geben. Also wie gesagt, wirklich neu war all das nicht, gleichwohl die Einzelheiten von DATI, die ja nur eines von vier Projekten der Innovationsstrategie des BMBF ist, diese Einzelheiten dürften auch nach meinem Eindruck vielen Abgeordneten nicht gänzlich geläufig gewesen sein.
Neu ist ja auch nicht, dass letztlich das Bundesbildungsministerium nur einen überschaubaren Einfluss auf die Bildungspolitik in Deutschland nehmen kann, weil vieles da eben Ländersache ist. Also ja, zu glänzen, Akzente zu setzen, ist schwierig. Wie war da so Ihr Eindruck von der Bundesbildungsministerin? Wie hat sie sich präsentiert?
Also sie präsentiert sich ja gerne als Ministerin, die nicht unmittelbar zuständig ist, die aber als Bundesministerin, sagen wir, ein großes Maßnahmenpaket zur Unterstützung immer bereitstellt, die auf Fragen zum Startchancenprogramm zum Beispiel heute immer wieder darauf verwies, dass es ja doch schon sehr viele andere Bundesinitiativen zur Bildungsarbeit gäbe. Und sie nannte dann das Gute-Kita-Gesetz, das erweiterte Ganztagsangebot, die qualitätsoffensive Lehrerbildung, die digitalen Kompetenzzentren und so weiter. Also der Grundtenor, wir tun was, wir kümmern uns, aber wir müssen mit den Ländern zusammenarbeiten und das braucht eben Zeit.
Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, hat sich heute den Fragen der Bundestagsfraktionen gestellt und Einschätzungen dazu, die hat uns mein Kollege Jürgen König geliefert. Vielen Dank für das Gespräch. Kurz vor drei haben wir es. Gleich übernimmt der Kollege Lars-Hendrik Beger mit Corso Kunst und Pop. Das war's für Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.